Ja, danke schön. Hallo. Erstmal von mir, freue mich, dass ich heute hier in Chemnitz sein darf. Und ich freue mich insbesondere, dass zu vorgerückter Stunde auch noch ein paar Leute hier sind, so viele sogar, bevor es dann ins Abend- und Nachtleben von Chemnitz geht. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Carsten Müller von Sun Microsystems. Ich bin im Hause Sun zuständig für das Produktmarketing für StarOffice in Deutschland und in Österreich. Das heißt, ich sehe zu, dass StarOffice und OpenOffice die Marketingfahne hochhält und dass es möglichst auch erfolgreich weitergeht mit den Produkten und dass wir auch ausreichend Absatz finden, was gegenwärtig auch der Fall ist. Okay, Pils ist auch wieder da. Ja, ich bevor ich loslege, kleiner Hinweis noch. Ich war gestern noch bei den Entwicklern von StarOffice in Hamburg und habe mir diese CD abgegriffen. StarOffice 6.1 Beta. Und die habe ich mir heute auch gleich mal installiert. Ich präsentiere also auf der StarOffice 6.1 Beta. Die ist so frisch. Ich glaube, die war noch warm, als ich die vorhin ausgepackt habe. Zu dem Beta-Test und was StarOffice 6.1 bringen wird, gehe ich gleich noch ein bisschen ein. Aber ich bin jetzt selbst mal gespannt, ob die Präsentation die 45 Minuten übersteht hier mit der Beta-Version. Okay, ich glaube, wenn es um Alternativen im Office-Bereich geht oder generell um IT-Alternativen zu Microsoft, kommt eigentlich immer wieder das dabei raus, was das CIO-Magazin, ein Magazin aus dem IDG-Verlag, was sich an IT-Entscheider richtet, Mitte letzten Jahres auf seinem Titelbild resümiert hat. Es reicht. Die CIOs in Unternehmen sagen, wir haben keine Lust mehr, uns von Microsoft knebeln zu lassen. Da oben steht es, Wut über Knebelverträge. Wir wollen nachdenken über Alternativen. Wir brauchen Alternativen. Es reicht. Ganz erstaunlich, also es war wirklich eine Umfrage über mit einigen hundert Unternehmen in Deutschland und diese Aussage, dass sie das nicht mehr wollen, trafen über 80% davon, also überwältigende Mehrheit. Okay, nur so viel zum Einstieg, weshalb das so notwendig ist, sich über nicht nur Alternativen zu Windows, sondern auch Alternativen zu Office mal Gedanken zu machen. Und das ist eben genau das Thema StarOffice und OpenOffice. Der Vortrag, ich hoffe, ich komme so in 40 Minuten ungefähr durch und wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen und Antworten, gliedert sich in drei Bereiche. Ein Slide, genau einer, ein bisschen was Historisches, damit Sie mal sehen, wo StarOffice eigentlich herkommt, für die, die die Entwicklung da nicht so mitgekriegt haben oder verfolgt haben. Dann der größere Teil, da geht es um StarOffice, was ist das für ein Produkt, was bietet das Produkt, was kostet es und so weiter. Und ein kleinerer letzter Teil dreht sich dann um Open Source generell. Was macht Sun im Open Source Umfeld und in welcher Weise hat Open Source eigentlich mit StarOffice zu tun? Und dann geht es auch schon los mit den Meilensteinen. Also StarOffice ist längst kein neues Produkt. Also es ist nicht etwa erst in den letzten zwei Jahren zum ersten Mal aufgetaucht. Es hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, eine ganz illustre Entwicklung hinter sich. Die Firma StarDivision GmbH in Hamburg hatte schon Mitte der 80er Jahre begonnen, plattformunabhängiges Entwickeln im Hause zu betreiben. Also es wurde eine eigene Klassenbibliothek namens StarView entwickelt und auf der Basis wurden dann Office-Applikationen, zunächst Textverarbeitung, Datenbank etc. und später ein komplettes Office-Paket entwickelt. Das erste StarOffice erschien dann, also das erste wirkliche Office-Paket erschien dann tatsächlich 1995, als StarOffice 3.0. 3.0 deshalb, weil vorher StarWriter die Einzelanwendungen bei Version schon 2. irgendwas waren. Es war aus dem Stand weg das erste plattformunabhängige Office-Paket, also das erste Office, was wirklich wenigstens mal mehr als zwei Plattformen adressiert hat. Damals gab es StarOffice für vier Plattformen, für Windows, Solaris, OS 2 und Mac OS. Das waren die vier Plattformen damals. Ein Jahr später kam eine weitere Plattform dazu, die heute sicherlich ja definitiv die zweitwichtigste überhaupt ist nach Windows, wenn man es jetzt vom Markt betrachtet. Technologisch ist es sicherlich die bedeutendste. Die Version für Linux. Und die war damals schon kostenfrei. Also man sieht 1996, da war noch nicht so der ganz große Linux-Hype. StarDivision hatte damals sehr früh begonnen, auch Linux zu unterstützen. Office 3.1 war gleichzeitig ein weiteres Novum im Markt. Es war das erste Office-Paket mit Internet-Features. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich habe damals bei StarDivision gearbeitet und als unser Chef Marco Börries irgendwann von Internet-Features erzählt hat, haben wir in der Entwicklung alle gesagt, oh je, jetzt dreht er völlig durch. Auf der CeBIT haben wir dann Office 3.1 vorgestellt mit Internet-Features und man konnte HTML-Dokumente erzeugen, man konnte im Web surfen, man konnte E-Mails verschicken und es schlug ein wie eine Bombe. Es gab einen Innovationspreis auf der CeBIT, den sogenannten CeBIT-Oscar für das Produkt und diese Technologie und es hatte dann doch immerhin ein Dreivierteljahr oder fast ein Jahr bei manchen Mitbewerbern gedauert, bis andere, unter anderem auch Microsoft, ähnliche Features in ihr Office integriert haben. Also StarOffice war hier ein Vorreiter in dem Bereich und heute wissen wir alle, Internet im Office, da ohne geht's gar nicht. Also man muss heute Mails verschicken können, man muss auch mal ein Dokument im HTML-Format abspeichern können. 1997 dann StarOffice 4, da gibt's eine ganz schöne Zahl zu. Die Analysten von IDC hatten damals den Markt der Office-Anwendungen in Deutschland analysiert und für StarOffice einen Anteil von 24% ausgemacht. Nach Stückzahlen in Deutschland, plattformübergreifend. Eine ganz erstaunliche Zahl. Damals hat das Microsoft in Deutschland auch richtig wehgetan. Leider gibt es nach 97 keine solche unabhängige Erhebung mehr. Also es gibt heute keine unabhängigen Zahlen mehr zum Office-Markt in Deutschland, so dass wir nur vermuten können, dass unser Anteil im Office-Markt in Deutschland zumindest nicht gefallen ist, sondern eher vielleicht ein Tick noch gestiegen sein dürfte. Ja, der nächste und sicherlich mit der größte Meilenstein der StarOffice-Entwicklung begab sich dann im Jahr 2000, nachdem Sun Microsystems StarDivision übernommen hat und die Entwicklung von StarOffice übernommen hat, hat Sun den Quellcode von StarOffice komplett Open Source gemacht und das Projekt OpenOffice.org gegründet. Was das bedeutet, was das heißt, gehe ich später noch ein bisschen drauf ein, aber so viel schon mal vorweg, das war ein Rieseninvestment. Sun Microsystems hat hier Millionen investiert, um diesen Quellcode zu einem Open Source Projekt zu machen, der uns allen gehört und wo wir eine ganz offene Weiterentwicklung dieser Technologie betreiben können. Also ein sehr wichtiges Commitment zum Thema Open Source und auch ein großes Investment von Sun zu diesem Zeitpunkt. Ja, letztes Jahr im Mai erschien dann StarOffice 6.0 und eigentlich könnte ich wahrscheinlich dieses Ding in den nächsten Wochen auch noch ergänzen, um 2003 das Erscheinen von StarOffice 6.1. Und was StarOffice 6.0 und 6.1 bringen wird, dazu komme ich jetzt. Vielleicht mal eine Frage, bevor ich Sie hier quäle mit Informationen, die Sie alle schon kennen. Wer kennt StarOffice noch nicht? Einer. Zwei, doch. Aber die beiden kennen OpenOffice. Oder auch nicht? Okay. Setzen Sie alle auf StarOffice ein oder OpenOffice? Manchmal, okay. Ich gehe deshalb dann vielleicht ein bisschen schneller durch, weil das ist eine Präsentation, die Sie dann wahrscheinlich echt sich eingeschenken könnten. Weil Sie wissen es, StarOffice ist ein leistungsstarkes, plattformunabhängiges Paket. Sie bekommen StarOffice heute für drei Plattformen, Windows, Solaris und Linux. Es ist in einem recht hohen Maße kompatibel zu Microsoft Office Dokumenten, PowerPoint, Word, Excel Dokumente können Sie sehr bequem und in aller Regel ohne große Verluste importieren und exportieren. Es basiert heute und in Zukunft auf OpenOffice.org, also auf dem offenen Quellcode. Es bietet Integration ins Betriebssystem, also in den Desktop, in KDE oder Gnome oder auf Windows in den Windows Desktop. Und es ist auch optimal integriert innerhalb von StarOffice. Die Module sind sehr schön miteinander verknüpft, sodass man beispielsweise Datensätze sehr effizient in Dokumente überführen kann, ohne irgendwelche Dialoge zu nutzen. Offene Standards. StarOffice basiert nicht vollständig auf offenen Standards. Es ist eine Entwicklung in C++, aber es setzt konsequent offene Standards ein, also HTML, Java und mit StarOffice 6.0 erstmals auch XML als Dokumentformat. Dazu komme ich gleich auch noch ein bisschen näher. Starbucks zeichnen sich durch niedrige Anschaffungsbetriebskosten aus. Das ist der Kostenaspekt, dazu auch gleich eine Zahl. Es ist mehrfach preisgekrönt und schnitt auch in Testergebnissen bei Fachzeitschriften stets gut ab. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die CT diese Woche gelesen hat. Auch da wieder ein größerer Bericht über das Bearbeiten von großen Dokumenten in OpenOffice.org. Das Fazit war da, man soll für große Dokumente einfach mal Word in die Tonne treten und lieber OpenOffice nehmen, weil das ist stabiler und effizienter und darüber hinaus auch noch kostenlos. Also sehr gut, sehr gutes Fazit auch wieder in diesem Test bei der CT. Und letztlich ist es einfach zu bedienen und leicht verständlich, was ein wichtiger Aspekt ist bei der Überlegung, von anderen Office-Paketen auf StarOffice zu wechseln. Die Anwender kommen in aller Regel sehr leicht damit zurecht. Die Komponenten kennen Sie dann auch schon alle. Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation, Grafik und ein universeller Datenbank-Client sowie ein Modul für Business-Grafiken. Die Extras kennen Sie dann wahrscheinlich ebenso. Es gibt eine sehr umfassende und schön zu bedienende Clipart Gallery. Es gibt Funktionen für Org-Charts, für mathematische Formeln und so weiter. Ein wichtiger Punkt ist, denke ich, die OpenOffice API, also die Schnittstelle für C++ und Java, um aus C++ und Java sämtliche Funktionen von StarOffice erreichen zu können. Das ist wichtig, um StarOffice mit eigenen Funktionen zu erweitern oder etwa StarOffice-Funktionen aus anderen Anwendungen heraus nutzbar zu machen. Also die StarOffice SDK oder die OpenOffice API sind, glaube ich, ein sehr wichtiges Werkzeug für den Erfolg von StarOffice oder OpenOffice in Unternehmen. Ein paar Zahlen. Wir haben seit Sun StarDivision übernommen hatte 1999 mehr als 30 Millionen Lizenzen von StarOffice verbreitet, verteilt, an den Mann gebracht, verkauft. Dazu muss man anmerken, dass die Versionen 5.1 und 5.2 von StarOffice noch kostenfrei abgegeben wurden. Das heißt, hier wurden also sehr viele Lizenzen auch verschenkt damals. Seit StarOffice 6 gibt es ein neues Lizenzmodell. StarOffice kostet Geld. Parallel dazu gibt es eben OpenOffice Community Edition kostenfrei. Seit Mai 2002 haben wir mehr als 2 Millionen Lizenzen von StarOffice 6.0 verkauft. Das ist eine Zahl, die sich momentan drastisch vergrößert. Momentan ist die Nachfrage immens. Es beginnt auch in Deutschland gerade erst der OEM-Markt. Also wenn man sich jetzt aktuell im Lidl mal einen PC kaufen würde, da ist dummerweise Windows drauf, aber immerhin StarOffice. Ja, auf Linux und Solaris sind wir sicherlich das Office-Paket der Wahl. Zumindest ist es das leistungsfähigste, würde ich behaupten wollen, und ist das verbreitetste. Auf Windows sind wir immerhin die Nummer 2, wenn auch mit bescheidenen 3-4% Marktanteil im Weltmarkt der Windows-Office-Pakete. Es wirft ein bezeichnendes Licht auf den Markt und die Marktsituation, wenn die starke Nummer 2, muss man schon sagen, gerade mal bei 3-4% ist. Das ist aber auch eine wachsende Zahl. Die Gartner Group zum Beispiel, die Analysten der Gartner Group, haben im Mai letzten Jahres eine Analyse gemacht und einen Report erstellt und prognostiziert, dass aufgrund der neuen Lizenzbestimmungen von Microsoft die Unternehmen sich allesamt mit dem Gedanken tragen, irgendwo anders hinzuwechseln und der Marktanteil von StarOffice im Windows-Office-Markt weltweit auf bis zu 10% steigen kann. Also es wäre eine drastische Vergrößerung des Marktes für StarOffice, also mehr als verdoppelt innerhalb kürzester Zeit. XML habe ich eben schon angesprochen, StarOffice und XML. Das StarOffice-Dokumentformat seit StarOffice 6.0 basiert auf XML. Das bedeutet, ich bin sehr relativ unabhängig mit meinen Dokumenten. Ich kann auf die Daten und Dokumente auch in Zukunft auch mit anderen Anwendungen außer mit OpenOffice oder StarOffice zugreifen. Das macht die Daten nutzbar für andere Applikationen. Das hält mich aber auch frei in der Entscheidung, ob ich nicht vielleicht irgendwann mal mich auch gegen StarOffice oder OpenOffice entscheiden will. Auch dann habe ich die Gewährleistung, dass ich in hohem Maße auf die Daten und Dokumente zugreifen kann, weil das Dokumentformat auf offenen Standards basiert und komplett dokumentiert ist. Das ist also ein krasser Gegensatz zu dem, was wir bislang in Office-Dokumenten kannten. Die waren nämlich alle proprietär und das war letztlich auch der Grund, weshalb Microsoft mit Microsoft Office und diesem proprietären Dokumentformat so eine Marktmacht erreichen konnte. Also XML ist sozusagen der Schlüssel, um diese Marktmacht von Microsoft ein bisschen zu brechen und weg von proprietären Dokumentformaten zu gehen. An der Stelle vielleicht noch, Microsoft sagt zwar auch, dass mit Office 11 oder Office 2003, wie es jetzt wohl heißen wird, XML als Dokumentformat unterstützt wird, aber da darf man sich nicht täuschen lassen. Das ist natürlich ein, sicherlich hat das was mit XML zu tun, was die machen, aber das Format ist, was sie nutzen, ist nicht dokumentiert. Das basiert zwar auf XML, aber die ganzen Tags, die dort benutzt werden, um Formatierungen etc. zu definieren und zu speichern, sind nicht dokumentiert, weshalb es unglaublich schwer ist, auch dieses XML-Format von Microsoft dann irgendwann lesen zu können. Das heißt also, wichtig dabei ist, dass es vollständig dokumentiert ist. Und das ist im Falle des StarOffice-Dokumentformats der Fall. Kleine Nebenwirkung, dadurch, dass wir das XML File auch noch komprimieren, ergeben sich auch deutlich kleinere Dateien, als wir es früher in StarOffice oder auch heute in Microsoft Office kennen. Die Lizenzierung, nur ein paar kleine Infos, der Preis variiert natürlich deutlich je nach abgenommener Lizenzzahl. Das Maximale, was man für ein StarOffice heute zahlen muss, sind 89,95 €, das ist die unverbindliche Preisempfehlung der Box, die man im Einzelhandel erwerben kann. Das ist also eine CD mit allen drei Plattformen, ein Support Call ist inklusive, ein 500 Seiten starkes Handbuch, bei der deutschen Version ist das natürlich auch in deutscher Sprache, und das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt bei der StarOffice Lizenz, man kann StarOffice legal auf bis zu 5 Rechnern pro User installieren. Das bedeutet für ein Unternehmen, dass der Mitarbeiter nicht nur auf seinem Notebook und seinem Arbeitsplatzrechner StarOffice nutzen kann, die ein und selbe Lizenz, sondern auch auf seinem Privat-PC oder auf seinem Privat-Notebook zu Hause StarOffice legal nutzen kann, ohne weitere Kosten. Auch das ist ein eklatanter Unterschied zur Lizenzierungspolitik von Microsoft und ist, denke ich mal, wichtig, um auch die Akzeptanz gerade in Unternehmen bei den Mitarbeitern zu erhöhen, die natürlich am Anfang sicherlich immer denken, oh je, jetzt muss ich von Microsoft Office auf StarOffice umsteigen, das ist alles völlig anders, will ich gar nicht, habe ich Angst vor. Das reduziert ein bisschen diese Hürde. Ja, kostenfrei für Forschung und Lehre, für öffentliche und private Bildungseinrichtungen und Forschungseinrichtungen ist StarOffice generell kostenfrei für Schulungs- und Forschungszwecke. Dazu haben wir Vereinbarungen mit sehr vielen deutschen Bundesländern getroffen, einige werden noch folgen, dass Schulen und Universitäten in Deutschland StarOffice einsetzen können. Es gibt auch viele Vereinbarungen mit entsprechenden privaten Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Wer hier von Ihnen in einer Forschungs- oder Bildungseinrichtung arbeitet und Interesse daran hat, einfach eine Mail schicken. Meine Kollegen kümmern sich drum. Es gibt also tatsächlich kostenlos StarOffice für Lehrer und Schüler in öffentlichen und privaten Schulen. Sun bietet neben den eigentlichen einzelnen StarOffice-Lizenzen auch eine Reihe von Bundlings an mit Hardware-Produkten. Ich habe nur mal diesen hübschen Kerl hier mitgebracht. Der ist nämlich irgendwie, glaube ich, das Attraktivste, was irgendwie so im Markt diesbezüglich angeboten wird. Das ist ein Cobalt Cube, so nennt sich das Ding, ein Server Appliance, also ein, ich sage immer, Toaster. Man nimmt das Ding, schließt es an und hat einen File-Server, einen Web-Server, einen Mail- und Kalender-Server und im Falle von StarOffice auch einen StarOffice-Server mit dabei. Und das Schöne daran ist, man braucht nichts zu tun, außer die IP-Adresse hinten einzutippen. Ansonsten braucht man von Betriebssystemen keine Ahnung zu haben. Man sieht auch nicht, was da drin arbeitet. Ich verrate es Ihnen aber trotzdem, es ist Linux. Sie haben eine komfortable Web-Oberfläche und richten dort die User ein etc. Komfortable Sache, kann wirklich jedes kleine Kind machen. Das Ganze mit 10 StarOffice-Lizenzen zum Preis von 1690 € ist, glaube ich, eine ganz attraktive Geschichte für kleine Büros oder kleine Arbeitsgruppen. Ja, wer nutzt denn jetzt nun alles eigentlich StarOffice? Bin ich der Erste, der irgendwie mit meinem Unternehmen umsteigen will, oder gibt es schon vielleicht ein paar? Zu diesem Slide ist Folgendes zu sagen, dass diese Namen hier oben mit diesen Logos Pilot- und Evaluierungsreferenzen von StarOffice 6 sind. Das heißt, die haben zum Teil vor ein paar Monaten, zum Teil jetzt gerade kürzlich erst begonnen mit der Evaluierung von StarOffice 6 und mit dem Entschluss nach Möglichkeit auf StarOffice zu migrieren. Das ist aber bei diesen Namen noch nicht der Fall, sage ich ehrlicherweise dazu. Aber dennoch, das Interesse ist da immens. Da sind zum Teil Pilotprojekte mit Hunderten von Usern am Laufen und es sind ganz wohlklingende Namen wie Ericsson, Bank of America, Oracle etc. In Deutschland, und das sind jetzt Referenzen anderer Kategorie, das sind nicht Pilotreferenzen, sondern es sind wirklich Kunden, die schon zum Teil seit Jahren mit StarOffice arbeiten, nur ein paar davon aus dem mittelständischen und behördlichen Umfeld, die Oberfinanzdirektionen Hannover, Karlsruhe, Berlin arbeiten zum Teil schon seit 1996 mit StarOffice. Also ich weiß es persönlich von der OFD Hannover, die haben 13.000 User seit 1996 mit StarOffice arbeiten und sind damit hochzufrieden. Da war zum Beispiel entscheidend, dass man mit StarOffice bequem Java-Applikationen um StarOffice herum entwickeln konnte, die StarOffice API nutzten, um StarOffice-Funktionen in anderen Anwendungen des Hauses nutzbar zu machen. Aus dem mittelständischen Umfeld gibt es mit einer ganzen Reihe Referenzen, die so ein paar hundert User, ein paar tausend User nutzen. Das ist zum Beispiel ein Logistikunternehmen in Hamburg, Sarko Shipping, die Sparkasse Reutlingen, Coop Schleswig-Holstein, das DESI in Hamburg, also eine ganze Reihe. Ganz jüngst auch hat sich ja die Stadt Schwäbisch Hall auch entschieden, auf Linux vor allen Dingen zu setzen und im Office-Umfeld auf OpenOffice oder StarOffice, um allein bei der Stadt Schwäbisch Hall Lizenzkosten in sechsstelliger Höhe zu sparen pro Jahr. Und da passiert einiges noch. Also wir werden auch zur CeBIT das eine oder andere noch ankündigen, welche größeren Kunden hier in Deutschland sich jüngst für StarOffice entschieden haben. Was macht man jetzt nun, wenn man sich tatsächlich entschieden hat, im Unternehmen auf StarOffice umzusteigen? Es gibt von Sun natürlich eine ganze Reihe von Dienstleistungen, die wir Ihnen anbieten. Das sind Educational Support und Professional Services von Sun, die von der Migrationsplanung über Trainings bis hin zum Anwendersupport führen und sehr individuell auf den Kunden angepasst sind. Darüber hinaus gibt es leistungsstarke StarOffice Migrationspartner, zu denen ich gleich noch was sagen werde. Das sind also Unternehmen, die im StarOffice oft auch im Linux-Umfeld aktiv sind und dort die Kunden mit entsprechenden Dienstleistungen betreuen, um die Migration so einfach wie möglich zu machen. Der Schulungsaufwand sei vergleichbar mit einem Update zwischen zwei Microsoft Office-Versionen, steht hier. Das ist gar nicht mal von mir, sondern das ist tatsächlich von einem Kunden, und zwar von der Sparkasse Reutlingen. Die haben das gesagt und andere Kunden bestätigten das. Hintergrund dessen ist, wenn man von Office 97 auf Office XP umsteigt, muss man auch ein bisschen sich mit dem neuen Produkt auseinandersetzen. Auch da gibt es eine Reihe von Features, die völlig anders sind als vorher. Auch da gibt es mitunter Kompatibilitätsprobleme zum alten Dokumentformat und so weiter. Also die Sparkasse Reutlingen ist hier von einem Schulungsaufwand beim Update von Microsoft Office auf ein neues Microsoft Office von rund einem Tag pro Anwender ausgegangen. Und in ähnlicher Region liegt dann auch der Umstieg von Microsoft Office auf StarOffice. Also er ist zumindest nicht deutlich höher. Die StarOffice Migration Partner, das ist also ein Netzwerk von Unternehmen in Deutschland, die StarOffice Dienstleistungen anbieten, speziell zur Migration, die also gucken, wie die Situation beim Kunden ist, was er dort für Office-Dokumente hat, wie die Makros aussehen, die er hat und was zu tun ist, um letztlich auf eine neue Plattform umzusteigen. Das StarOffice Migration Partner Programm haben wir im Oktober letzten Jahres in Deutschland und Österreich gestartet. Ist ein Qualitätslogo, also überall, wo ein Partner dieses Logo hier zeigt, weiß man, der ist von Sun zertifiziert, der hat das Know-how, in dem Umfeld aktiv zu sein. Die Partner sind alle zertifiziert, die haben Trainings absolviert bei Sun und die unterstützen, wie gesagt, bei der Migrationsplanung. Und haben letztlich auch Zugriff auf den Support durch Sun. Also wenn irgendwie auch der Partner mal auf eine Situation kommt, die er nicht selbst meistern kann, dann stehen auch unsere Leute zur Verfügung und bilden da das Backup. Die machen auch TCO und ROI-Studien im Vorfeld, also um zu gucken, ob der Umstieg auf StarOffice wirklich auch sich in barer Münze auszahlt und vor allen Dingen, wann der Return of Invest nun gegeben ist, ob das nun ein Jahr plus dauert oder vielleicht doch 5 Jahre. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Ausgangslage. Zurzeit haben wir 20 zertifizierte Partner. Das werden aber täglich momentan mehr. Das Ziel ist, dass wir auf 50 Partner bundesweit verteilt kommen werden. Und letztlich für den Kunden bedeutet es, er hat doppeltes Know-how. Er richtet sich an den Partner und hat eigentlich das Know-how zur Verfügung von dem Partner selbst und von den Leuten bei SAN. Also kann ich nur empfehlen, wer sich mit dem Gedanken trägt, umzusteigen in größerem Maße und nicht weiß, was es nun wirklich kosten wird, wie die ROI-Situation aussieht, sprechen Sie mit diesen Star Office Migration Partnern. Ja, jetzt glaube ich, das wird vielleicht am meisten sogar interessieren, schätze ich. Ausblick auf Star Office 6.1, auf diese CD hier. Also der Beta-Test beginnt jetzt zur CeBIT. Man kann sich anmelden unter www.sun.com/staroffice. 50.000 Teilnehmer werden an diesem Beta-Test teilnehmen, also es wird ein riesiger Beta-Test werden. Wir werden uns auch Zeit lassen damit, es wird mindestens 2 Beta-Versionen geben und das bedeutet, dass das finale Produkt dann letztlich im 3. Quartal dieses Jahres zur Verfügung stehen wird. Highlights sind ganz klar nochmals verbesserte Office-Dokumentfilter. Das ist ganz wichtig, also die Interoperabilität zu Microsoft Office-Dokumentformaten ist von entscheidender Bedeutung, ist Priorität 1 bei der Entwicklung von Star Office und Open Office. Es wird in Star Office 6.1 erstmals sehr umfangreiche User Management und Administrationsfunktionen geben. Von daher ist es für uns sehr bedeutend, dass auch sehr viele Unternehmen mitmachen und die Bedürfnisse von Unternehmen auch mal ausloten mit dieser neuen Version. Es wird künftig möglich sein, in Star Office 6.1 PDF-Dokumente direkt zu erzeugen. Da gibt es einen Button, der wurde oben eingefügt, neben dem Speichern-Button. Also Sie brauchen keinen Adobe Distiller mehr oder irgendwelche Distiller-Tools, das macht Star Office komplett selbst. Ich habe es eben mal ausprobiert, mit einer Präsentation, genau mit dieser Präsentation. Und es ging nicht nur rasant flott, sondern das Ergebnis ließ sich echt sehen. Ich war positiv auch selbst überrascht. Neben diesem PDF-Export, der sicherlich wichtig ist, also eine Sache dazu noch, man kann nicht nur speichern, sondern man kann in einem Zug auch PDF speichern und als PDF versenden. Also ich kann mein Dokument, was ich vor mir habe, direkt mit einem Mausklick als E-Mail im PDF-Format verschicken. Das ist sicherlich eine große Hilfe, um endlich dieser Unart, sag ich mal, aus dem Weg zu gehen, dass man proprietäre Dokumente übers Internet verschickt. Sollte man, glaube ich, nicht tun. Ich glaube, PDF ist hier das bessere Austauschformat. Filter für Palm- und Pocket-PC-Dokumente. Ja, klar, ich habe mich nur gewundert. Sehen Sie alles noch? Filter für Palm- und Pocket-PC-Dokumente werden auch mit dabei sein. Das heißt also, man kann aus den einschlägigen Palm- und Pocket-PC-Formaten direkt die Dokumente in StarOffice öffnen und auch wieder speichern. Und es gibt wieder den schmerzlich vermissten Makro-Recorder. Der fließt in StarOffice 6.1 wieder ein. Und darüber hinaus ist natürlich noch eine Menge Fixes, kleinere Features, die integriert wurden. Schauen Sie sich einfach mal an. Ich kann Sie nur ermuntern, melden Sie sich an. Kostet nichts, einfach mal ausprobieren. Und ja, vielleicht sogar uns ein bisschen Feedback geben, was Ihnen an der Version nicht gefällt oder gefällt. Und damit komme ich zu Open Source. Ich habe versprochen oder angedroht, ein bisschen was zu SAN im Open Source Umfeld zu sagen. SAN ist eine Open Source Company und das nicht nur in den letzten Monaten oder in den letzten 2-3 Jahren, sondern seit geraumer Zeit. Wenn man es genau nimmt, hatten wir den Gedanken der Offenheit schon mit unserer Gründung im Jahr 82. Damals hatten wir den Slogan geprägt, Open Systems for Open Minds. Damit war natürlich nicht das gemeint, was heute unter Open Source zu verstehen ist. Aber es ging eigentlich in die gleiche Richtung. Es ging darum, Technologien anzubieten, die offen sind, die auch andere Hersteller nutzen und anbieten können und die vor allen Dingen für den Anwender, für den Kunden ein hohes Maß an Unabhängigkeit gewährleistet, weil er nämlich die Auswahl hat und nicht bei einem Unix-Hersteller bleibt, weil er inkompatibel ist zu völlig anderen. Das war die Idee damals und die ging, wie gesagt, denke ich mal, in die gleiche Richtung, wo wir heute auch mit Open Source sind. Erfinder von Java, wir sind der Erfinder von Java, die Sprache des Netzes, würde ich mal drastisch formulieren. Heute sind die meisten Anwendungen, die entwickelt werden, die neuen Projekte im Entwicklungsumfeld, in Java entwickelt. Java ist die bevorzugte Plattform für Softwareentwickler und ich überlege gerade, seit Anfang letzten Jahres ist das, glaube ich, so. Da hatte Gartner analysiert, dass Java C++ und Visual Basic überrundet hat. Java ist also die Plattform Nummer 1 für Softwareentwicklung. Und heute kommt, wie Sie wissen, kaum eine professionelle Webseite im Internet ohne irgendwelche Java Technologien aus, sei es auch nur Java Server Pages im Hintergrund. Sun ist der größte einzelne Contributor der Open Source Szene, also es gibt kein Unternehmen, was mehr Technologie Open Source gemacht hat, mehr Code der Open Source Community zur Verfügung gestellt hat. Da ist OpenOffice.org sicherlich ein ganz großer Happen dabei. Wir arbeiten in allen relevanten Gremien zur Definition offener Standards mit, also wir predigen nicht nur Offenheit, sondern wir leben sie und beteiligen uns aktiv an der Definition von offenen Standards. Mit der Liberty Alliance haben wir ein branchenübergreifendes Gremium geschaffen, was sich darum bemüht, einen Pass fürs Internet zu erzeugen, also eine offene, föderative Network Identity, die sehr vertrauenswürdig ist und im krassen Gegensatz zu dem steht, was Microsoft mit dem Passportmodell macht, wo man also seine Daten bitteschön bei Microsoft abliefern soll und Microsoft kann dann auch entsprechend sehen, was sie mit ihrer User-ID da überall im Netz machen. Das ist genau das krasse Gegenteil davon. Also es geht darum, ein sehr leistungsfähiges, komfortables Single-Sign-On-System fürs Internet zu haben, eine User-ID und sie erreichen möglichst viele Dienste damit, das aber auf einer sehr vertrauenswürdigen, offenen und ja, vor allen Dingen auch sicheren Art und Weise. Und letztlich Mitarbeit an zahlreichen Open-Source-Projekten. Sun ist Initiator von einer ganzen Reihe von Open-Source-Projekten und wir arbeiten auch an namhaften Projekten mit. Alles, was wir im Open-Source-Umfeld tun, ist auf dem Portal sunsource.net nachzulesen. Kann ich Ihnen mal nur wärmstens empfehlen. Das ist eine sehr beeindruckende Liste von Aktivitäten, die Sun hier im Open-Source-Umfeld macht. Geht weit über das hinaus, was auf diesem Slide jetzt zu sehen ist. Also wir arbeiten zum Beispiel mit an Apache. Kennt sicherlich jeder, ist die verbreitetste Webserver-Plattform überhaupt und glaube ich auch mit das ja eines der bekanntesten Open-Source-Projekte überhaupt. Wir arbeiten an Gnome mit, der Linux- und Solaris-Desktop-Oberfläche. An Mozilla arbeiten wir aktiv und sehr engagiert mit. Aber wir haben, wie gesagt, auch eine ganze Reihe von Open-Source-Aktivitäten ins Leben gerufen. OpenOffice.org, sicherlich das Riesending. NetBeans ist auch von uns Open Source gemacht worden. Das ist eine Entwicklungsumgebung für die Softwareentwicklung, also eine komplett in Java geschriebene Entwicklungsumgebung. Absolut leistungsfähig, sehr modular aufgebaut. Man kann auch in C++ damit entwickeln. Das ist auch die Grundlage unserer professionellen Developer-Tools, die wir verkaufen. Aber wie gesagt, NetBeans.org ist komplett nutzbar und kostenfrei und auch Open Source. Wir haben Grid-Technologie Open Source gemacht, also sehr leistungsfähige Technologie, um verteilte Ressourcen im Netzwerk zu nutzen, die Grid Engine, komplett Open Source. Wir haben das Projekt Juxta ins Leben gerufen, ein Projekt, das sich mit Peer-to-Peer-Computing beschäftigt, also das, was jeder von uns wahrscheinlich in Form von Napster schon mal kennt, diese Technologien von vom Datenaustausch irgendwelcher ans Netz angeschlossenen Devices, Peer-to-Peer-Computing, damit beschäftigt sich Juxta. Und wir haben im Bereich von NFS, die Technologie haben wir freigegeben und Open Source gemacht, wir arbeiten bei der Linux-Internationalisierung mit und so weiter und so fort. Also sehr breites Engagement. Und wie gesagt, das sind eines der wichtigsten Projekte, glaube ich, überhaupt in der Open Source Szene und das größte einzelne Open Source Projekt überhaupt ist OpenOffice.org. Im Jahr 2000 Open Source gemacht, mehr als 8 Millionen Zeilen Quellcode. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Zahl, die wirklich belegt, dass das wirklich ein Riesending ist. Das ist der größte Open Source Beitrag eines Unternehmens. Klar, wenn es das größte Open Source Projekt überhaupt ist, ist das logisch. Mehr als 3 Millionen Downloads ist, glaube ich, eine ganz erstaunliche Zahl innerhalb von 2 Jahren. Also 3 Millionen Menschen haben OpenOffice.org downgeloadet, um mit der kostenfreien Version zu arbeiten, sie zu testen, was auch immer zu tun. Noch entscheidender oder noch wichtiger ist aber, glaube ich, die zweite Zahl hier, Quellcode 600.000 Downloads. 600.000 Downloads eines riesigen Quellcodes, der wirklich nur sehr erfahrene und sehr kompetente Entwickler überhaupt verstehen kann. Aber das spiegelt das Interesse einfach wieder. Also das Interesse ist hier wirklich immens und auf die Zahl kann man, glaube ich, ganz stolz sein. 5.000 Subscriber, also 5.000 Menschen, die sich in Mailinglisten eingetragen haben und auf die eine oder andere Weise das Projekt unterstützen oder daran mitarbeiten. Es gibt da Leute, die arbeiten an der Dokumentation für OpenOffice.org. Es gibt Leute, die arbeiten am Marketing für OpenOffice.org. Also die sagen sich, ich kann zwar nicht entwickeln, ich habe auch keine Ahnung von irgendwie Software-Technologien, aber ich finde OpenOffice.org cool, ich mache Marketing für die. Ich habe da meine Ideen, ich bin der Ansprechpartner für Journalisten, wenn sie Fragen zu OpenOffice haben. Also auch sehr untypisch eigentlich. Das gibt es in den meisten anderen Open-Source-Projekten gar nicht, dass also dediziert Leute da sind, die sagen, ich mache jetzt Marketing für OpenOffice. Aber es sind natürlich auch normale Anwender, die einfach das Produkt testen und auch ihre Fehler reporten in dem öffentlichen Fehlermanagement-System, wo man dann auch schön nachvollziehen kann, was mit dem Fehler passiert, dass er in der Entwicklung angenommen wurde oder eben nicht und dass er vielleicht auch irgendwann mal endlich gefixt wurde. Die OpenOffice API ist auch vollständig dokumentiert und offengelegt. XML, das Dokumentformat selbst, natürlich, ganz wichtig, offengelegt. Und es gibt Leute, die arbeiten an Portierungen und zwar ziemlich erfolgreich. Also es gibt eine Reihe von Portierungsprojekten im Unix-Umfeld, also auf verschiedenste Unix-Derivate wird OpenOffice portiert. Aber ich glaube, das Wichtigste an Portierung ist die macOS-Portierung, also eine Beta-Version für Macintosh steht bereits zur Verfügung und die ist auch recht, ja, ich würde sagen, die ist ganz, ganz gut. Ich habe die mal genutzt, die funktioniert schon prächtig. Sehr aussichtsreich, also da wird man sicherlich demnächst auch eine Final von sehen. Ganz wichtig ist, dass OpenOffice.org nicht ein Projekt ist, was wir irgendwie ins Leben gerufen haben und jetzt irgendwelche freien Entwicklern völlig das Feld überlassen und uns aus der Entwicklung von OpenOffice zurückziehen. Dem ist auf keinen Fall so. Wir haben nach wie vor in Hamburg 150 Mitarbeiter sitzen, die an StarOffice und OpenOffice entwickeln. Also die entwickeln zunächst an OpenOffice und später nehmen sie den Code und machen dann auch das kommerzielle StarOffice draus. Darüber hinaus haben wir über 30 Leute noch weltweit verteilt, die an der Softwareentwicklung beteiligt sind für StarOffice. Das ist also die gleiche Zahl Entwickler, die auch bei StarDivision schon existent waren. Und es wird auch weiterhin diese 150 Leute geben, eher ein paar mehr werden. Also Sun committet sich ganz klar zur weiteren Entwicklung von OpenOffice.org und StarOffice. Und, was wichtig ist für StarOffice-Kunden, OpenOffice.org bleibt auch die Basis für StarOffice. Also es wird die technologische Basis bleiben. Das bedeutet, beide Produkte sind in einem sehr hohen Maße technologisch identisch. In einem sehr hohen Maße, das wirft natürlich direkt die Frage auf, ja, was heißt denn das? Gibt es da doch ein paar Unterschiede? Die Unterschiede habe ich in dieser Art Formel mal aufgemalt. Also hier links hat man den Open Source Code von OpenOffice.org. Dann kommen aber ein paar Sachen dazu, die es nur für StarOffice gibt. Zum einen gibt es ein paar wenige lizenzierte Technologien, die wir in StarOffice integriert haben. Das betrifft zum Beispiel die Wörterbücher, das betrifft die AWSD-Datenbank-Engine. Das sind Sachen, die wir von Dritten lizenziert haben, die durften und konnten wir deshalb nicht Open Source machen und deshalb fehlen sie in OpenOffice.org. Es war kein Mutwille, es war einfach schlicht und ergreifend die Tatsache, dass die Dinger lizenziert sind. Es sind aber nur ein paar wenige Sachen. Betrifft auch Schriften und Cliparts. Aber viel mehr schon nicht mehr. Dann, das ist das sicherlich bedeutendere Unterscheidungsmerkmal. Wir führen natürlich neben diesem öffentlichen Qualitätssicherungsprozess von OpenOffice.org auch noch eine interne Qualitätssicherung durch. Also wir haben in der Entwicklung auch Leute sitzen, die nichts anderes tun, als von früh bis spät zu testen, Bugs zu schreiben und zu gucken, dass die Entwickler diese Fehler auch korrigieren. Also diese Qualitätssicherung ist in deutlich höherem Maße für StarOffice vorhanden, als es für OpenOffice.org der Fall ist. Darüber hinaus gibt es Dokumentation für StarOffice, die sich unterscheidet von der von OpenOffice.org und, das ist der wichtigste Punkt, glaube ich, wir haben für StarOffice Support- und Serviceangebote, die es für OpenOffice.org nicht gibt. Also wer etwa im Unternehmen einen Wartungsvertrag braucht, Servicedienstleistungen, Anwendersupport etc., der muss StarOffice nutzen, nicht OpenOffice.org. Und letztlich Vertrieb und Marketing unterscheidet sich natürlich auch. Also dort, wo wir unsere Ressourcen einsetzen, damit das Produkt erfolgreicher wird, da wird passiert natürlich schon mehr für StarOffice als für OpenOffice.org. Das sind die Unterschiede, aber Sie sehen technologisch, und das verspreche ich Ihnen, bleibt das in hohem Maße auch in Zukunft das gleiche Produkt. Ja, am Schluss, bevor ich am Ende bin mit meinem Vortrag, noch einen Hinweis auf die OpenOffice.org-Konferenz. Im unmittelbaren Anschluss an die CeBIT findet in Hamburg die erste weltweite OpenOffice.org-Konferenz statt. Es werden dort StarOffice und OpenOffice Entwickler sein, es werden Kunden da sein, es werden Anwender da sein, alles mögliche. Miguel de Icaza zum Beispiel hat sich bereits angesagt zu kommen. Das Ganze richtet sich an Anwender und Entwickler, die einfach mal reinschnuppern wollen, die gucken wollen, was kann man mit OpenOffice tun, was kann man mit StarOffice tun. Auch Sun ist dort vertreten. Die Entwickler können sich informieren, können Gedankenaustausch betreiben, können sich auch vor allen Dingen gegenseitig mal kennenlernen. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Socializing in der Community. Es gibt Vorträge, es gibt eine begleitende Ausstellung. Gucken Sie sich einfach mal unter openoffice.org an, was die Konferenz so zu bieten hat. Und dort kann man sich auch anmelden online. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Teilnehmerbetrag ist, aber er ist wirklich geringfügig. Ich glaube irgendwie so 20 oder 30 Euro. Das ist, glaube ich. Bitte? In der Uni in Harburg, glaube ich. Das steht aber auf der Website. TU Harburg, glaube ich, ja. Okay, also wie gesagt, wer Lust hat, wer in Hamburg mal zwei hübsche Tage erleben will, nach der CeBIT, der von der CeBIT noch nicht genug hat, einfach mal auf nach Hamburg. Hamburg ist eine Reise wert, das kann ich nur versichern. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Das war's soweit erstmal. Jetzt stehe ich gerne noch ein bisschen zu Fragen und Antworten zur Verfügung. Gibt's Fragen? Ja. Also Integration von anderen Anwendungen, also was weiß ich, ob das nun Wörterbücher von Langenscheid sind oder was weiß ich was. Oder auch, was sehr wichtig ist, natürlich SAP-Integration. Also wir haben vor einiger Zeit damit begonnen und sind da eigentlich auch schon recht weit vorgedrungen, mit all diesen Anbietern zu sprechen. Die kommen zum Teil auch auf uns zu, weil die den steigenden Bedarf auch sehen. Gerade SAP kam auf uns zu, sagte, unsere Kunden verlangen das, lass uns mal zusammensetzen und eine SAP-Schnittstelle bauen. Fanden wir natürlich prima, weil wir hatten jahrelang vergeblich versucht, SAP dazu zu gewinnen, das endlich mal zu tun. Jetzt machen wir es gemeinsam. Es gibt auch mit diversen anderen, also Bestrebungen da Integration zu leisten. Was dazwischen hängt, funktioniert nicht. Das wird nicht gehen. Also die Anwendungen sind meistens ja so aufgebaut, die installiert man und die erkennen dann, dass ein Word oder ein Excel installiert ist und klinken sich dort ein. Da was dazwischen zu hängen, wird sicherlich nicht machbar sein oder nur unter sehr hohem Aufwand. Also wir gehen tatsächlich den Weg, die Anbieter zu überzeugen, StarOffice-Integration oder OpenOffice-Integration in das Produkt zu integrieren. Und die sind da auch sehr offen inzwischen. Also da wird in Zukunft noch das eine oder andere passieren. Sogar in naher Zukunft. Weitere Fragen? Ja? Nein. Ja, natürlich in OpenOffice auch, klar. Aber nur speichern, nicht lesen. Oder nicht öffnen, dass man es wieder bearbeiten kann. Ich habe das die gleiche Frage den Entwicklern gestellt. Ich muss gestehen, ich kann Ihnen nicht wiedergeben, was Sie mir für technische Gründe genannt haben, warum das nicht gehen wird. Aber es gibt wohl technische Hürden, die da sehr mannigfaltig sind, sage ich mal. Also es geht aus technischen Gründen irgendwie nicht. Weitere Fragen dafür? Den Beta-Test meinen Sie? Beta-Test können Sie auch als Privatperson teilnehmen, klar. Also ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass wir keine 50.000 Unternehmen finden werden, die da testen werden. Es werden sicherlich viele Privatpersonen auch dann teilnehmen. Melden Sie sich einfach an. Was für eine Seite? www.sun.com/StarOffice. Sun.com ist in dem Fall wichtig, weil der Beta-Test zentral aus USA gesteuert wird und nur auf der amerikanischen Website die Anmeldung vorhanden ist. Sie können dann, wenn die Version öffentlich zur Verfügung steht, die Beta-Version downloaden und die... good question. Also ich glaube, die dürfte so um die 90, 100 MB groß sein. Ähnlich wie es auch in der vergangenen Zeit mit den früheren Versionen war. Also eine ordentliche Leitung von Vorteil. Also Wörterbücher gibt's, ich kann, weiß die exakte Zahl nicht, irgendwie zwischen 25 und 30, glaube ich, verschiedene Sprachen. Die, was die Menüführung angeht, also wirklich die Produktversion in unterschiedlichen Sprachen, sind es derzeit 13. Es sind gerade jüngst noch Finnisch und Holländisch hinzugekommen. Es gibt Star Office in asiatischen Sprachen, in Französisch, Spanisch, Englisch, natürlich Deutsch. Weiß ich nicht. Sieht man aber auf der Website auch sun.com oder sun.de/StarOffice in beiden Fällen. Und dort findet man auch die verschiedenen Produktversionen. 13 Sprachen, wie gesagt, Produkt selbst, Wörterbücher noch ein Stück mehr. Und die werden auch mehr. Also da profitieren wir natürlich auch von dem Open Source Projekt. Da gibt es natürlich auch viele Übersetzungsprojekte, die also die Übersetzung der Oberfläche in andere Sprachen vornehmen. Das geht da recht rasant voran. Ja. Durch häufiges Trial and Error. Ich will sagen, mit endlosem Trial and Error. Wir haben in Hamburg, ich glaube, 2 oder 3 Leute sitzen, die machen nichts anderes als seit Jahr und Tag Microsoft Office Dokumente anzugucken und zu gucken, wie da irgendwie in diesem Binärformat die Formatierung bewerkstelligt wurde. Und das Ganze ist ein Trial and Error Verfahren. Ich kann Ihnen nur sagen, als wir angefangen haben, die Microsoft Office Dokumentfilter zu entwickeln, also wirklich so eine erste Version davon hatten, wo man wenigstens ohne einen Absturz das Dokument irgendwie öffnen konnte, war ich erschüttert und dachte, wir würden nie dahin kommen, dass wir auch nur 10% von Microsoft Office Dokumentformaten verstehen könnten. Weil das sah so grässlich aus, ich dachte, das wird nie was. Aber die Jungs sind echt nicht unterzukriegen. Die arbeiten jetzt inzwischen seit mehreren Jahren daran, machen nichts anderes, wie gesagt. Und es ist ein Rieseninvestment eigentlich. Ein Rieseninvestment, was völlig unnötig ist, nur weil Microsoft natürlich das Dokumentformat deckelt. Und insofern ist es umso erstaunlicher, dass diese Formatfilter so kompatibel sind, wie sie sind. Also es ist eine Kunst. Bitte? Der Zeitversatz? Also wenn Microsoft jetzt eine neue Microsoft Office-Version mit Änderungen am Fileformat rausbringt, bis wir die dann auch integriert haben, kann man pauschal bestimmt nicht sagen, aber sie sind eigentlich recht pfiffig. Wenn man das System dieses Microsoft Dokument, sofern es überhaupt ein System hat, dieses Microsoft Dokumentformat. Ja, ich meine, das muss man so sagen. Ich meine, man sieht es ja bei Microsoft selbst, die verstehen ja ihre eigenen Dokumente zum Teil auch nicht. Also, die haben ja auch keine 100% Kompatibilität. Also sofern, aber wenn man es ein bisschen durchstiegen hat, was die sich mit ihren binären Dokumentformaten gedacht haben und wie das aufgebaut ist, dann kann man auch neue Funktionen, die drin sind, relativ easy nachimplementieren und nachvollziehen. Also da sind unsere Entwickler eigentlich recht fix dann drin. Aber klar, einen kleinen Versatz gibt's immer, aber ich kann nicht sagen, ob der ein halbes Jahr dauert oder ein Jahr. Hängt natürlich auch ab vom Produktzyklus. In der Regel werden Verbesserungen der Import- und Exportfilter mit den Product-Patches auch mitgeliefert. Da gab es ja für Star Office 6 auch 2 Stück, die man downloaden konnte und jedes Mal wurden die Filter verbessert. Es kommt einfach darauf an, wann so ein Patch oder eine neue Produktversion halt dann im Zyklus verfügbar wird. Und davon hängt es ab, ob es ein paar Monate oder vielleicht auch ein halbes Jahr oder ein Jahr, keine Ahnung, dauert. Ich weiß nicht, Microsoft sieht das vielleicht so, keine Ahnung. Es ist zumindest nicht verboten, wir tun's und wir sind sehr erfolgreich damit. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Machen wir uns nichts vor, ein Office-Paket ohne ein hohes Maß an Microsoft Office-Kompatibilität geht in vielen Fällen einfach nicht. Und das ist das K.O.-Kriterium und deswegen sind wir bemüht, da in Richtung der 100% zu kommen, auch wenn wir diese 100% nie erreichen werden. Sage ich ganz offen, 100% Kompatibilität wird es nie geben. Kann Microsoft, wie gesagt, selbst nicht. Ja. Okay. Gut. Also die erste Frage, warum das so ist, dass es in OpenOffice.org grundsätzlich keine Wörterbücher gibt, aber es ein Projekt gibt, wo man externe Wörterbücher downloaden kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist so gelöst, dieses alternative Wörterbuch in OpenOffice, dass man die Microsoft Office Wörterbücher nimmt, die man dann irgendwo haben muss, oder Star Office Wörterbücher, die man dann irgendwo haben muss, die aber eben von Dritten kommen, und da irgendwie die umkonvertiert, dass sie in OpenOffice.org funktionieren. Ich glaube, so ist die Lösung da gemacht. Deswegen ist das eine Lösung, die nicht in OpenOffice.org integriert werden kann, weil sie wiederum auf von Dritten lizenzierten Wörterbüchern basiert. Aber das müsste auch auf OpenOffice.org in den Mailinglisten, in den Newsgruppen dort zu finden sein, warum das so ist. Also das ist jetzt nicht hundertprozentig mein Wissen, sondern ich glaube, das so verstanden zu haben, dass das der Grund dafür ist. Ja, vielleicht gibt es da auch verschiedene Varianten. Ich muss gestehen, muss ich passen, weiß ich so nicht. Ich kann Ihnen mal gern, oder Sie geben mir Ihre Karte, oder ich schreibe mir Ihre E-Mail-Adresse auf und mache mich gern auch schlau. Oder Sie gucken einfach mal auf openoffice.org in den Newsgruppen. Die zweite Frage, was war die zweite Frage nochmal? Datenbank. Achso, ja, es gibt ja freie Datenbanken, MySQL, Postgres etc., wir möchten da einfach nicht unbedingt was vorgeben. Oft reicht auch die Base-Funktionalität, und die ist in Star Office Base ja ohnehin schon integriert. Also ich brauche gar nicht unbedingt eine relationale Datenbank-Engine. Warum wir die in Star Office trotzdem drin haben, liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir insbesondere privaten einzelnen Anwendern die Möglichkeit geben wollten, eben nicht nur statische, einfache Tabellen im DBase-Format in der Datenbank zu nutzen, sondern auch relationale Datenbanken etc. zu ermöglichen. Und aus dem Grund liefern wir mit Adabas D die auf 5 User begrenzte Datenbank von der Software AG mit aus. Das ist der einzige Grund. Wir könnten da auch eine andere Datenbank mitliefern. Also warum das jetzt Adabas D getroffen hat, weiß ich gar nicht mal. Kann nicht sagen, ob die leistungsfähiger ist als MySQL, muss ich passen. So technisch bin ich da nicht drin. Noch weitere Fragen? Ja, wir hatten tatsächlich mal einen Browser drin, also mit Star Wars 3.1 gab es da einen Browser, in 4.0 waren wir auch noch drin, ich glaube in 5.0 auch noch, irgendwann fiel er weg. Ja, der Browser, manche mochten ihn, aber die meisten nutzten ihn nicht. Was schlicht daran lag, dass der Browser eigentlich eine im Web surfende Textverarbeitung war. Was dazu führte, dass natürlich bei www.sun.de die Seite aufgerufen wurde, die wurde dann praktisch in das Textdokument überführt und formatiert als Textdokument. Das dauerte zu lang. Also war deutlich weniger performant als Netscape oder Internet Explorer, und von daher hat es kaum jemand genutzt. Und diese Funktionalität dann irgendwie weiterzutreiben, weiterzuentwickeln, machte für uns dann irgendwann keinen Sinn. Wenn es kaum jemand nutzt, macht es keinen Sinn. Es gab aber nichtsdestotrotz trotzdem einige Leute, die es ja mochten. Die sagten dann zum Beispiel, das Ding ist so gut, es dauert zwar länger, aber dafür hat es die Vorzüge von Internet und Netscape, Internet Explorer und Netscape super kombiniert. Die Aussagen gab es auch. Aber die meisten nutzen es, wie gesagt, nicht. Ob man die heutigen Wörterbücher in das frühere Star Office importiert, wie? Also welche Wörterbücher? Jetzt von Microsoft Office die Wörterbücher oder? Okay, achso. Man kann natürlich Das Wörterbuch lässt sich natürlich erweitern. Inwiefern man aber andere importieren kann, bin ich jetzt auch ehrlich gesagt überfragt. Es gibt natürlich auch Wörterbücher von Drittanbietern, etwa so PsyRamble, medizinisches Wörterbuch etc., die eine Integration wiederum in Microsoft Office, und beim PsyRamble ist es sogar so, die haben auch in Star Office eine Integration drin, leisten. Über den Weg kann man natürlich auch diese externen Wörterbücher anbinden. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das die Frage beantwortet oder ob ich es immer noch nicht verstanden habe. Okay, danke. Ja. Bessere Filter für Coral bei Perfect Office? Nein. Wir haben lizenzierte Filter, die Filter sind übrigens auch ein Unterscheidungsmerkmal zwischen OpenOffice und StarOffice. Diese ganzen Alt-Dokument-Filter, die alten Army Pro Sachen und sowas, die sind auch lizenziert, an denen wird sich nichts ändern. Auch Corel wird Perfect Office, da wird keine Arbeit investiert für. Wir beschränken uns bei der Eigenentwicklung von Import- und Exportfiltern ausschließlich auf Microsoft Office Formate. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass Corel wird Perfect Office praktisch vom Markt, zumindest in Europa, verschwunden ist. Es gibt keine deutschsprachige Version mehr davon etc. Von daher ist die Notwendigkeit, diese Dokumente zu verstehen, relativ gering. Da muss man dann tatsächlich den sauren Apfel beißen und den Austausch und die Konvertierung über RTF-Formate oder ähnliches machen. Okay, also besser oder schlechter ist immer schwierig zu beantworten. Also es gibt Leute, die sagen, zum Beispiel über unser Handbuch ist es das Beste, was sie je gelesen haben. Und die andere Hälfte sagt, das ist das Grässlichste, was mir je unter die Augen gekommen ist. Das ist Geschmackssache. Ob länger oder kürzer, also es dürfte eher länger geworden sein. Aber ich weiß jetzt nicht, inwieweit sich das auf die Bereiche bezieht, die Sie meinen, die in der Vergangenheit zu kurz geraten waren. Dazu müsste ich mir das selbst angucken. Oder Sie gucken sich, wie gesagt, in der Beta-Version auch an. Weiß ich nicht. Ist die kurze Antwort. Noch Fragen? Ich glaube, da ist nicht nur Sander auf Microsoft zugedreht. Aber wenn man es mal genau betrachtet, Microsoft macht mindestens 50% seines Umsatzes, generiert Microsoft aus Microsoft Office. In einem ziemlich gesättigten PC-Anwendungsmarkt ist man natürlich dann auch notgedrungen in der Situation, dass man eher seine User weiter schröpfen muss, deswegen das neue Lizenzierungsmodell, als dass man irgendwie an Umsatzschwäche leidet, dass der Umsatz gar zurückgeht oder zumindest stagniert. Und stagnierender Umsatz bei einem börsennotierten Unternehmen ist das Letzte, was man braucht. Also deswegen muss Microsoft da die Kuh weiter melken. Und die Grundlage dafür, dass sie die Kühe melken kann, ist das proprietäre Dokumentformat. Das ist der Schlüssel für die marktbeherrschende Stellung von Microsoft. Genau, das ist ja das Bestreben von uns mit dem XML-Dokumentformat, dass wir es in OpenOffice.org integriert haben. Das bietet einfach die Möglichkeit, auf dieser Basis ein möglichst herstellerübergreifendes Office-Dokumentformat zu schaffen, was wirklich offen ist, transparent ist und Sinn macht. Und Oasis hat auch ein Gremium ins Leben gerufen, das sich genau damit beschäftigt. Also da ist zum Beispiel neben Sun auch Boeing drin und Corel übrigens. Die arbeiten an einem XML-basierten Open Office, also Open Office in diesem Fall mit Leerzeichen, also nicht verwechseln mit OpenOffice.org, File-Format. Auf Basis, also sie nehmen das OpenOffice.org-Format und modifizieren das weiter, verbessern das weiter gemeinsam, um sich letztlich branchenübergreifend und herstellerübergreifend auf dieses Format als sozusagen Standard zu einigen. Unabhängig von Microsoft. Ja? Code wenig. Also ich würde behaupten, 95% des Codes, eher mehr, stammt von unseren eigenen Entwicklern. Ich glaube, das wird auch ziemlich so bleiben. Das wird sich nicht großartig ändern. Es gibt ein paar, die machen was an den Randbereichen von StarOffice oder OpenOffice, die da produktiven Code beitragen. Es gibt überhaupt sehr wenige, die letztlich auch die 8 Millionen Zeilen Code so weit durchstiegen sind, dass sie wirklich was produktiv machen können. Aber so ein OpenOffice, so ein Open-Source-Projekt hat noch andere Vorteile und die sind eigentlich wesentlich wichtiger. Der Qualitätssicherungsprozess, dass man sieht, was mit Fehlern ist. Ich meine, das ist ja der Unterschied zwischen Closed Source und Open Source. Ich sehe bei Open Source Produkten, wenn ein Fehler drin ist, weil der ist dokumentiert, den kann ich auf der Webseite einsehen. Da sehe ich, dass hier eine womöglich eine Sicherheitslücke ist. Bei Microsoft sehe ich das nicht. Da sehe ich den Fehler erst dann, wenn er beim Heise News Ticker aufgepropft ist oder wenn Microsoft ihn bestätigt hat und auch einen Patch bereitlegt. Microsoft kennt natürlich viel mehr Fehler als wir alle in deren Produkten. Aber die machen es natürlich nicht öffentlich, was dazu führt, dass Viren und irgendwelche Attacken von außen letztlich diese ganzen Sicherheitsprobleme da verursachen. weil eben diese Bugs nicht offen sind. Wenn man weiß, da ist ein Fehler, dann kann man bewusst entscheiden, ich nutze diese Funktionalität oder im Zweifel das ganze Produkt nicht. Aber das ist natürlich nicht im Interesse von Microsoft. Also das ist generell der Unterschied zwischen Closed und Open Source, der hauptsächliche Unterschied. Und das ist ein Vorteil. Ein Vorteil ist auch, dass so viele Leute das Produkt testen, Fehler reporten. Der Vorteil ist auch, dass so viele Leute an Dokumentation schreiben und so weiter. Also es gibt viele, viele Aktivitäten, wo jeder, ich würde behaupten, jedes Individuum kann in irgendeiner Form an OpenOffice.org aktiv teilnehmen und das Projekt vorantreiben. Was auch immer. Und wenn es nur Marketing ist oder irgend sowas. Völlig softwarefremd ist eigentlich. Und das ist der entscheidende Vorteil von OpenOffice. Weniger, dass da letztlich viel Code aus der Community einfließt. Das ist halt sehr kompliziert und sehr komplex. Ja, noch eine Frage? Machen wir noch eine oder so? Kommt ja zum Glück kein nachfolgender Vortragender. Bitte? Gibt's? Nee, nein. Das ist eine Access-Datenbank. Ja. Nee. Access wird nicht direkt unterstützt. Man kann zwar über Star Office Base auf Access-Datenbanken über ODBC zugreifen, aber man kann nicht Formulare und Projekte in Access in Star Office öffnen. Das geht nicht. Hier müssen die Formulare nachgebaut werden in StarOffice und die Daten aus Access heraus in MySQL oder so überführt werden und man muss nachbauen, man muss es manuell machen. Es geht nicht automatisch. Also die Im- und Export-Filter zu Microsoft Office beschränken sich tatsächlich auf Word, Excel und PowerPoint. Okay, ich glaube, Sie wollen alle los. Ich danke Ihnen herzlich. Viel Spaß noch morgen hier.